Na, was macht die Familie?
Sohnemann macht ja jetzt Podcast, ne?
Podcast? Was ist das denn?
Ja, ne? Trifft sich ja mit seinen Studentenfreunden und redet über Filme. Ne?
Filme. Also, Filme. Den ganzen Tag ja, über Filme. Also,
die sollen arbeiten gehen.
Mein Vater, bist du jetzt mal fertig mit deiner Aufnahme? Ich brauche mein Mikro wieder.
Ja.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 78. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag wir hassen Filme. In dieser kleinen Sonderausgabe reden wir über zwei Filme und kochen Quiche. Dr. Egg wetzt schon die Messer. Im Indie-Comedy-Hit Tangerine jagt Cindy ihren Lover und Zuhälter durch L.A. Im Mystery-Thriller The Gift wird ein Ehepaar vom dubiosen Gordo terrorisiert. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg.
Guten Tag.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Ja, hallo.
Ja, ich habe mir das ein bisschen abgeguckt von so einem Cast, den ich manchmal höre, dass die Leute, wenn sie keinen Bock haben oder keine Zeit oder Zeitstress sind, einfach ins Restaurant gehen und da ihren Cast aufnehmen. Und da habe ich gemerkt, da will kein Geld dafür haben. Kochen wir jetzt selber Quiche, denn wir sind jetzt zusammen zum ersten Mal hier.
In einem Raum.
In einem Raum beim Aufnehmen. Normalerweise machen wir das ja über die Weiten des Internets.
Ja, absolut. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir, die Welt zu Gast in Freiburg.
Genau, Dr. Egg wird wie alt, wirst du 26?
Das ist richtig.
Du wirst 26? Ach, ist ja heute Nacht noch.
Ja, also ich schon. Also,
wie spät ist jetzt?
Geburtstag ist, wenn man aufgewacht ist.
Alles klar. Das ist erstaunlich, dass er auch so alt geworden ist, wenn ich mir angucke, wie er Zwiebeln schneidet.
Der Hals brechen. Zum Heulen!
So, ja.
Mein Vater hat auch mal solche Zwiebeln geschnitten. Genau, was machen wir? Einen Spinatfeta...
Schinken.
Schinkenkäsemann, Quiche.
Ja, schon so die Schweinequiche. So irgendwas mit Feta und Spinat geht eigentlich immer. Ne? Ja. Salz, Fett, ein bisschen was Grünes fürs Auge.
Ja, also wir werden jetzt gleich, ich schneide jetzt hier diese Zwiebeln und dann werden wir die gleich in ordentlich 750 Gramm Butter erstmal anbraten.
Ja.
Da kommt dann ein bisschen Schinken mit rein.
Und das war's.
Dann ist es Zwiebeln.
Ja, das lässt über Nacht auf dem Fensterbrett, dass das Fett stockt. Dann kannst du das noch schneiden.
Das ist ein schön Zwiebelschmalz.
Oh, schön, dass du das sehr, sehr gleichmäßig deine Schnitte
bist. Ja, ich kann das eigentlich nicht. Warte, Moment mal.
Achso, du musst ja noch den Wein öffnen für diese Gelegenheit jetzt.
Ja, das geht schnell. Ich mach das gelernt. Außer gar
nicht. Das hat ja super funktioniert. Ja, genau. Wir dachten halt diesmal, weil wir wirklich jeden Sonntag einen Cast rausbringen, weil wir jetzt nicht alle unsere Mikros hier mit hinschleppen konnten und natürlich auch essen müssen, machen wir das jetzt nebenbei. Ich würde mal anfangen, so ein bisschen über zwei HBO Netflix Prequel Sequel News zu reden. Die eine ist, dass Mystery Science Theater wieder zurückkommt jetzt. Das ist so eine Serie, ich weiß nicht mal, auf welchem Sender die früher gelaufen ist. Weißt du's?
Irgendwann mal auf, wie hieß denn dieser, so ein Kindersender?
Nickelodeon.
Nee.
Kika, nee.
Nein.
Super RTL.
ZDF TV?
Comedy Central lief das ganz früher.
Okay.
Aber nur für zwei Folgen oder so. Ganz angefangen haben die in irgendeiner Stadt auf so einem regionalen Sender. Und dann hat Comedy Central das gekauft und dann wurde es aber irgendwann wieder abgesetzt. So, weiß ich aber nicht.
Genau, und es geht ja da darum quasi, dass drei Leute, ne, gucken sich Filme an und reden dummen Quatsch darüber. Das war eine richtige Serie in Amerika. Das ist irgendwie immer noch unvorstellbar, finde ich heutzutage, wenn man sich das irgendwie vorstellt, dass es wirklich im Fernsehen lief, weil die einen ganzen Film gucken. Also die Background-Story ist, dass so ein Putzmann im Weltall, auf eine Weltraumstation verbannt wurde, sich da die schlechtesten Filme aller Zeiten angucken muss, weil so ein böser Doktor rausfinden will, mit welchen dieser Filme er die Menschheit irgendwie unterwerfen kann, weil er so scheiße ist. Und er hat natürlich noch seine Roboterfreunde und dann gucken die einen Film und da gibt es halt ganz, ganz viele Folgen, ne? Und es gibt auch einen Film davon, der ist auch genauso wie eine Serie, wie eine Serienfolge und den gab es auch auf Deutsch, irgendwie von Oliver Berg und Oliver Kalkofe gemacht. Und den haben wir halt in unserer Jugend so viel geguckt, diesen Mystery Science Theater Film. Ja. Und jetzt haben wir eine Kickstarter-Kampagne gemacht, wollen das jetzt wieder zurückbringen. Es haben auch schon die 2 Millionen oder 200.000, die sie haben wollten, 2 Millionen haben sie jetzt gekriegt.
Krass.
Und, aber haben einen neuen Host, ne? Kennst du den? Horst?
Nee. Ich weiß nur, dass der... Ich weiß nur, dass der irgendeinen Podcast auch macht, also muss ein ziemlicher Spinner sein.
So viel ist sicher. Ich muss sagen, aber weißt du, ob die auch so alte Filme wieder machen wollen oder neue?
Keine Ahnung, ich vermute mal alte Filme, ja.
Ich denke mal auch, weil die brauchen ja erst Copyright. Also die Leute haben ja selber dann weitergemacht mit dieser
Rifftracks-Sache,
genau, ja. Dass sie quasi, dass man sich so MP3-Files runterladen konnte zu Filmen. Aber dann zu neuen Filmen, ne? Irgendwie, genau. Ihr habt Inception habt ihr viel geguckt, ne?
Inception und die ganze Twilight-Reihe. Also das ist der einzige Grund, warum ich die ganzen Twilight-Filme gesehen habe, weil es da auch Rifftracks zu gibt, ja.
Doch mit 300 hatten wir auch mal geguckt, glaube ich, ne?
Genau. Ja, es gibt also da gibt es halt mindestens 200 verschiedene oder so, eigentlich zu jedem großen Actionfilm.
Turtles, weiß ich noch, schon als wir im Urlaub waren, haben wir Turtles auch geguckt und das war eigentlich ganz lustig. Und ich finde es eigentlich cool, dass sie das zurückbringen, weil ich finde sowieso, das wird zu wenig eigentlich gemacht, weil es immer super lustig ist. Ich frage mich, wie die das machen. Wir haben ja heute, als wir The Gift geguckt haben, auch viel Trash darüber gelabert. Ich habe mich gefragt, so, da waren ja so ein paar gute Sprüche dabei, ob die das einfach dreimal oder sowas gucken und immer wieder Gags machen und das dann halt so zusammenschneiden.
Ich glaube schon. Ich glaube, die gucken das mehrmals, brainstormen, überlegen sich die besten Witze und ich meine, natürlich kommt es trotzdem spontan rüber als Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass die das komplett improvisieren.
Ja, manchmal sind die zu geil.
Es gibt auch Witze, die aufeinander aufbauen, denke ich, die wiederholt werden nochmal in späteren Teilen und das kannst du so nicht
raus. Kann sich, glaube ich, so ein bisschen drüber freuen, dass man halt diesmal die popkulturellen Referenzen versteht, weil wenn man sich diese alten Mystery Science Theater Folgen anguckt, dann rafft man meistens nicht, über welche Schauspieler und so die herziehen oder so, auch Promis eher viel einfach so, ne?
Ja,
das ist ganz witzig. Ja, die andere News ist, haben wir gerade drüber geredet, ich will es ansprechen, weil wir damals mal den Eurovision Song Contest besprochen haben, dass Xavier Naidoo jetzt vom NDR ins Rennen
geschickt wird. Von der ARD,
für den Eurovision Song Contest für Deutschland anzutreten.
Es ist interessant, dass er jetzt potenzieller Anwärter ist auf den Sieg des ESC, wo er doch schon eigentlich Träger des goldenen Aluhuts ist. Für die es nicht wissen, Xavier Naidoo ist eigentlich nicht nur bekannt für seine Scheißsöhne in Mannheim, sondern auch für dafür, dass er Verschwörungstheoretiker nahesteht, den deutschen Reichsbürgern, wie sie sich, glaube ich, nennen, und auch eigentlich so ein bisschen ein Vertreter der homophoben Art ist, würde ich mal sagen. Und über die Musik lässt sich ja streiten, aber eigentlich nicht so, sollte man, weiß nicht, ob man sich den unbedingt da an Mast pinnen muss, irgendwie.
Zumal es ja jetzt auch zum ersten Mal so ist, dass sie halt einfach irgendwie gesagt haben, okay, der macht das jetzt fertig, so ohne irgendwelche Vorausscheide und was weiß ich was.
Ganz komisch, das wird ja immer wieder neu gedacht, dieses Konzept. Also ob man, die wurden ja mal gecastet von Stefan Raab damals, als sie ja Max Mutzke und auch Lena angetreten sind. Und dann gab es aber, was gibt's mal wieder vor und danach, so ein Vorausscheid, dass halt verschiedene Bands antreten und Künstler und so weiter. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, wir schicken jetzt den los. Was ich echt seltsam finde, weil das auch nicht, also da müsste man doch eigentlich wen nehmen, der nicht irgendwie kontrovers diskutiert wird mittlerweile, auf den sich die Leute eher einigen können, finde ich ein bisschen seltsam, muss ich sagen, dass sie den...
Ja, natürlich. Das ist ja auch nicht komplett geheim, dass der so ist. Ich meine, es gab ja sofort den Shitstorm, nachdem das rauskam, dass er das jetzt ist. Und also das ist schon eine komische Entscheidung. Aber gut, wenn er dafür dann am Ende den letzten Platz macht, kann man vielleicht trotzdem drüber lachen.
Ja, zumal ja auch sowas im Ausland ja auch nicht, wird ja auch nicht verborgen bleiben. So, ne? Also ich meine, das ist doch, da schmeißt man sich doch drauf. Also ja, ist vollkommen daneben irgendwie ein bisschen.
Sing meinen Song, diese Serie, die wir auch mal in einem ganz alten, hört ihn euch bitte nicht an, das ist schon schrecklich. In einem ganz alten Cast hatten wir diese Vox-Serie mal besprochen, wo Sarah Connor und Xavier Naidoo und Sascha ihre Lieder gegenseitig. Ich glaube, die haben jetzt einen Fernsehpreis dafür gewonnen für die zweite Staffel.
Absolut.
Es ist richtig, wird als hohes deutsches Kulturgut angesehen.
Was halt auch noch passieren kann, ist, dass er dann beim ESC antritt, aber die sehen ihn halt einfach nicht.
Wenn sie vorbeigehen, ist es wie ein Feuerwerk. Sag doch mal, was wir hier noch schnibbeln sollen. Das war jetzt das Ende der News, da kann ich halt auch irgendwas nebenbei.
Ja. Also ja, die Tomaten in der Hirtenkäse müsste noch geschnitten werden.
Ich könnte mich ja mal an den Schinken setzen.
Ja, setz du dich mal an den
Schinken.
Schon
drauf.
Ja, alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema dieses Podcasts und das ist der Film Tangerine.
Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cindy?
Cinderella. Looks like someone has a crush.
Cindy's back on the block?
Oh yeah, she's back. She's back and she's going hard.
Merry Christmas, bitch. Woo!
I got some good news to tell you
about me and Chester.
I know what it is. You're breaking up with him.
Thank God.
I'm gonna be cheating on you like that.
Wait, what?
You didn't know?
White boy.
Who is she? Her name starts with a D.
Danny.
Desiree.
Destiny?
You're making me lose my game.
She's some white fish.
Chester, does she know me with real fish?
Yeah, bitch, like a real fish. Girl, like vagina and everything.
Pew. Ja, Dr. Luca hat gerade schon, obwohl wir sind in einem Raum, wir reden uns mit richtigen Namen an, würde ich sagen. Ja. Ne? Max hat gerade schon den unglaublich guten Soundtrack davon nachgeahmt. Als wärst du ein Profi. Du kannst schon mal auf deinem Handy suchen nach dem Feiern, können wir es nachher mal anspielen.
Ja.
Dann können wir mal reinhören. Tangerine, oh, jetzt hört man schon, wie die Butter brutzelt.
Mm. Die Leute klatschen Applaus.
Das ist ein Hochgenuss. Tangerine ist seit November in den USA im Kino. Für Deutschland hat er noch keinen Release-Termin und ist auch echt nicht so sicher, ob der hier rauskommt. Kritiker haben sich echt vor Lob überschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht ein Verleih findet, vielleicht auch wenn es da in die Oscar-Richtung dann was zu sagen gibt am Ende. Aber erstmal ist nicht klar, ob der hier rauskommt. Kann man sich aber auf iTunes schon angucken. Wir drehen jetzt fast hier schon fast die
Augen. Ja, das ist nicht so, wie ja, ich
Fenster dürfen wir nicht aufmachen. Der Film handelt von den befreundeten Prostituierten Cindy und Alexandra. Beide sind Transfrauen. Kurz zur Transgender-Nomenklatur. Nee, viel mehr kann ich da nicht sagen, aber es ist so, ich habe mal ein Interview geführt mit dem Leo Yannick Wild, hieß der, vom Trans- und der Queer-Verein aus Berlin, zu der Frage, so dass es immer mehr so Transgender-Charaktere halt in Filmen gibt. Und um mich da vorzubereiten, habe ich mal so den Code mir angeguckt, wie man über solche Leute spricht und schreiben soll. Und eigentlich ist die Regel einfach nur, die Leute dürfen halt selber definieren, was sie für ein Geschlecht sind, und so wird halt darüber gesprochen, weil ganz oft der sagt, sie fühlt sich als Frau, aber wurde als Mann geboren, aber es würde halt niemand zu mir jetzt sagen, du fühlst dich als Mann oder so. Ja. Diese Unterstellung würde mir gar keiner machen, so, ne? Aber genau, also das sind zwei Transfrauen. Cindy war 28 Tage lang im Knast und ist gerade an Weihnachten entlassen worden von Alexandra. Bekommt sie plötzlich spitz, dass ihr Boyfriend und Zuhälter Chester mit einem Fisch fremdgegangen ist, also einer Frau, die als Frau geboren wurde. Sie beschließt sich, diese aufzusuchen und hart zu verprügeln. Schnitt, der armenische Taxifahrer Razmik muss an diesem Weihnachtstag mit allerhand zerlumpten Gestalten sich rumschlagen. Obwohl er eine Familie hat, ist er aber auf der Suche nach der schnellen Nummer mit einer von Hollywoods Prostituierten. Und so folgen wir Cindy und auf ihrem Rachefeldzug und Razmik auf seinem Streifzug. Und am Ende dieses Weihnachtstages werden ihre Leben nicht mehr dieselben sein. Der Film wurde aus Budgetgründen komplett mit dem iPhone gefilmt, das muss man auch dazu sagen. Und jetzt frage ich euch ja, was ist so eure Meinung zu Tangerine?
Also für mich ist es so ein bisschen die abgefuckte Streets of Los Angeles Antwort auf Victoria. Achso, sorry, falsche Notizen. Na gut. Ja, abgefahren. Aber gute Notiz, Dr. Snips, da baue ich drauf auf. Also wir haben ja so, Malte meint natürlich, also wir haben hier so Menschen, die so im absoluten Chaos leben, die Ärmsten der Ärmsten von Los Angeles, so machen sich emotional gegenseitig völlig fertig, wahrscheinlich unbeabsichtigt, so ob der eigenen Abgestumpftheit, fühlen so ein bisschen das Leben so als Fußabtreter der Zivilgesellschaft, für die es halt eigentlich kaum Sicherheit oder Geborgenheit gibt. Und ist, weiß nicht, schon sehr brutal, der Film auf eine Weise, aber dabei trotzdem wahnsinnig liebenswürdig. Und man kommt da irgendwie noch ganz gut rein und fühlt sich irgendwie verbunden. Und das hat einfach viel mit den Charakteren zu tun, die sehr authentisch und ja, liebenswürdig einfach sind. Ne?
Auch. Ja. Also Authentizität ist ein sehr gutes Stichwort. Weil es schon einfach, was realistische Abbildung von so Menschen geht, echt der Wahnsinn ist. Also die Dialoge und auch das Schauspiel ist wirklich top. Und das, obwohl die Story nicht sonderlich kreativ ist, also die ist eigentlich eher langweilig fast, wenn man mal drüber nachdenkt, aber wird halt, dieser Film wird komplett von den Schauspielern einfach getragen und das macht so viel Spaß, dem dabei zu gucken, wie die diese Welt da kreieren. Yeah. Das ist echt wunderbar.
Ja, und warum ich auf Victoria gekommen bin, auf diesen Vergleich, das ist einfach, weil du so Leute aus so einer bestimmten Szene, aus so einem bestimmten Milieu eben verfolgst, die Kamera ist immer so einen Meter weg, vielleicht hinter denen oder neben denen. Die Story passiert quasi in Echtzeit, also es ist so quasi so die Geschichte einer Nacht, auch wenn das jetzt nicht in einem Crime-Thriller endet, wie bei Victoria. Es ist halt einfach so eine Nacht, in der alles einfach nach und nach to shit geht. Und das halt auf die absolut herrlichste Art und Weise, ich finde.
Ja. Das ist schon echt ein großartiger Film, finde ich, weil ich muss es ja immer sagen, bei Arthouse-Filmen, so dass man am Anfang nicht genau weiß, was man davon halten möchte. Also, und gerade finde ich, wenn man das Gefühl hat, ein Arthouse-Film versucht jetzt eine politische Botschaft zu vermitteln oder sowas. Also man versucht jetzt auf Zwang zum Beispiel einen Film über Transfrauen zu machen, hätte ja so sein können.
Ja.
Das merkst du, finde ich, bei diesen ganzen Oscar-baitigen Film über Homosexuelle, also diese Filme mit, wer spielt da alles jetzt? The Danish Girl einmal, genau, der transsexuellen Thematik. Dann haben wir noch zwei Filme über lesbische Beziehungen und da mal so diese Trailer angeguckt mit Julianne Moore und wie heißt die Kleine aus Juno? Ellen Page, genau. Also man merkt halt so, das Thema ist auch on vogue. Ja. Das ist auch was, was man jetzt versucht nach vorne zu bringen. Und dann hat das ja oft den Beigeschmack so des Prätentiösen, wenn man auf sowas eingeht. Und das macht Tangerine so fantastisch, weil es überhaupt nicht thematisiert wird. Es wird einfach nur gesagt, okay, das sind Menschen und die haben menschliche Probleme. Ja. Und die haben auch abgefuckte Ghetto-Probleme auf jeden Fall. Und ja, die reden ja halt auch mega ghetto-mäßig und lustig. Und es ist auf eine Art so ein bisschen karikaturenhaft, könnte man denken, aber ich bin mir sicher, dass genauso Dialoge ablaufen, auch in diesem Setting wahrscheinlich. Und das finde ich so cool. Also, wenn man mal überlegt, die einzigen Weißen, die hier wirklich in dieser Szene, in diesem Film auftauchen, sind eigentlich so eine Cracknutte und dieser lauchige Freund und Zuhälter von ihr, also die absolut beschissensten Rollen. Ja. Und das wird im Film aber nicht extra nochmal thematisiert oder gesagt.
Ja.
Und das finde ich super stark. Halt. Also, dass du quasi ein Setting nimmst, was nicht alltäglich ist, dass von einer Transfrauen, die auch Prostituierte sind, aber das einfach so mitgibst. Und es ist so authentisch von den Dialogen, dass ich mich echt gefragt habe, gab es hier so ein richtiges Drehbuch, nachdem die agiert haben, oder war das viel auch improvisiert? Du hast Victoria angesprochen, mal, so wirkte das mitunter auch, weil ich fand, die Szenen waren so authentisch, dass man manche Sachen echt kaum hätte scripten können wahrscheinlich.
Ja, es wirkte für mich auch teilweise improvisiert oder zumindest, dass sie mehrere Versionen von den Szenen gedreht haben und sich da am Ende für einen entschieden haben. Aber du sprichst diesen Spagat an, der diesen Film wirklich, finde ich, so besonders macht einfach, weil du verfolgst ja wirklich so Transprostituierten, schmierigen Taxifahrern, Crackheads, Pimps, so dieses ganze Milieu. Und die Leute bedienen eben auch die Klischees, die du mit diesen Leuten verbindest und sind trotzdem authentisch, und zwar bis ins Letzte. Und ich meine, das zu schaffen, ist einfach herrlich, finde ich, oder? Also das,
Ich finde dann auch, haben sich nicht irgendwelche Hipster so ein Unterschichten-Setting gewählt, so, und machen da jetzt irgendwie in Instagram-Optik irgendwie ein schickes Drama draus, sondern ja, hier werden halt einfach wie Menschen gezeigt mit aller Tiefe, ne? Und so Komödie und Tragödie gehen ja einfach Hand in Hand. Und das ist, diese Verbindungen hat man hier großartig irgendwie hinbekommen, ne? Und du hast ja auch schon gesagt, dass irgendwie Christian ist ja auch, hier wird es ja halt auch kein Urteil erlaubt, hier wird auch nichts hervorgehoben, ne? Dass das Zuhälter das auch weiß. Das sind einfach wirklich irgendwie abgebildet und, und auch jeder ist likeable. Also selbst der verballerte Zuhälter von hat seinen Moment mal kurz mal auch mit ihm feiern kann, obwohl das allerletzte Stück scheiße ist. Ne? Aber man irgendwie bin ich wieder bei dieser Liebenswürdigkeit, weil die Leute sind natürlich auch ein bisschen
so sympathisch
wie das, ne? So. Aber das ist schon beachtlich. Das ist Indie-Kino, sag ich mal.
Ja, auch gerade weil Christian es schon angesprochen hatte, mit der halt diese Thematik des Transgender. Tooms. So, wird halt gerettet. Wird halt eigentlich über den ganzen Film nicht angesprochen. Also die sind halt Transgender, ist halt so, sind halt einfach ganz normale Menschen, haben so ihre Probleme. Und dann wird damit aber ganz am Ende einmal kurz gebrochen, und das finde ich auf sehr eindrucksvolle Art und Weise, weil da zumindest bei mir, also ich spoiler jetzt nichts, aber bei mir war wirklich so der Moment so, ach ja, stimmt, das sind ja Transgender-Leute. So, aber weil du das schon völlig ausgeblendet, aber vergessen einfach hattest, weil es nur um diese Menschen ging.
Das war wunderschön. Also vergessen, dass es halt extra eine Thematik ist.
Genau.
Und das finde ich einmal, dass die Leute auch so sympathisch sind, macht so viel Spaß. Also man hätte so einen richtig düsteren, abgefuckten Film darüber machen können, über so crackrauchende Prostituierte. Und ich meine, dieses Setting, wir sind ja da nie mal bei irgendwem zu Hause. Das ist ja alles, wir sind da mal in so einem Hostelzimmer und sonst, oder Motel und sonst einfach da auf den Straßen in so einem Donutladen, wo die Leute halt rummachen. This is a business, sagen die Leute dann immer so. This is a place of business. Und es ist halt irgendein abgefuckter Inder an der Ecke oder sowas ungefähr. Und man hätte echt so den tief traurigsten, tragischsten Drogen-Prostitutionsfilm darüber machen können. Aber dadurch, dass es so viel Spaß macht und dass das einfach normale Leute sind, die einfach Spaß haben an ihrem Leben, die sich einfach unterhalten und die irgendeinen Quest haben, was auch immer das ist in diesem Film, dadurch zieht es am Ende mehr, wenn dann die Thematiken doch aufgeworfen werden und dann aber auch wieder weitergedacht werden. Es wird ja nicht gesagt so, und das ist alles ganz schlimm und fertig, also dass es am Anfang witzig ist und am Ende sagt man, aber es ist ganz schrecklich, sondern man sagt, man könnte es auch als schrecklich sehen, und dann wird es nochmal moralisch weitergedacht. Und das finde ich super genial, also diese Szene, wo dann Rasmiks Familie da noch mehr mit zu tun hat von dem Taxifahrer, halt dem Armenischen, das finde ich so stark, dass dann eben da weiter aufgebaut wird auf dieser ursprünglichen Fragestellung, die dann aufgeworfen wird.
Ende baut der Film halt echt so eine richtige emotionale Tiefe noch auf, obwohl er sich ja die erste Stunde eigentlich als total leite Comedy gibt. Ne? Also ich meine, du hast ja halt diese typischen so Nightlife-Sketche, irgendwie besoffener kotzt ins Auto, das ist natürlich hammerlustig. Ja. Also, das muss man schon mal so sagen. Du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, mein Boyfriend Zuhälter, er hat mich betrogen, jetzt muss ich da seine Alte finden und die vermöbeln. Das ist schon alles irgendwie relativ stumpf und irgendwie ja, ein Rezept für eine stumpfe Comedy einfach. Aber dann schafft er es wirklich nochmal diese andere Ebene reinzubringen. Und auch das gelingt ihm einfach. Und das hat mich auch so überrascht.
Ich finde auch schön, dass man, was sie hier auch geschafft haben, ist dieses, die Verbindung sozusagen des, durch den Taxifahrer, des vermeintlichen, sag ich mal, kleinen Mannes, oder des kleinen Mannes sozusagen, der vermeintlich seine Hetero, sein Hetero-Leben führt sozusagen, und Heteros haben Heterosex, aber da kommt ja dann die Verbindung zu den Transgender-Prostitutes, so, sondern, wie soll ich sagen, es wird ja ganz so abgekanzelt, so, das sind halt, die sind irgendwie anders, das sind halt, weil, so, weil sie von krassen Leuten, das sind halt keine Menschen, das ist halt irgendwie nichts, was sie machen, und da finde ich aber diese Verbindung halt schön, dass es dieses Normale gibt's halt nicht, also das gibt's halt auch in, sozusagen in der Vorstadt nicht, in der schönen Vorstadtfamilie, wo Vater halt Taxifahrer ist. Sexualität, das ist einfach, ja, es ist aber eine krass individuelle Geschichte und nichts, was man irgendwie so abzukanzeln hat, und das ist jetzt irgendwie funktioniert und das ist richtig und das ist irgendwie falsch. Das spielt halt null eine Rolle eigentlich.
Ja. Und der Film definiert ja keine Normalität an. Und
genau.
Und das macht ihn halt so stark, weil man hat ja schon dieses natürlich total unberechtigte, aber trotzdem dieses Gefühl im Hinterkopf, wenn jetzt ein Familienvater in seiner Freizeit gerne die Begleitung von transsexuellen Prostituierten sucht, dann finde ich das vielleicht irgendwie moralisch verwerflich. Aber der Film findet das nicht verwerflich.
Genau.
Und das reiht sich halt ab auf den Zuschauer, und das macht den Film halt so erfrischend auch und dann auch so wichtig eigentlich im Endeffekt.
Spannend natürlich auch, der Film ist ja wirklich sehr dynamisch und ja, spritzig und hat natürlich auch nichts zuletzt damit zu tun mit seiner sehr speziellen Art und Weise, wie er gefilmt wurde. Denn so, dass wir erfahren haben, wurde er mit drei iPhone 5 gefilmt, plus ein bisschen Zusatzausstattung. Es gab keine Sets, es wurde ohne Drehgenehmigung weitestgehend gefilmt, und das ist schon auch spannend und bleibt eigentlich aber auch unbemerkt. Also wenn man mir das vorher nicht gesagt hätte, hätte ich, glaube ich, nicht weiter drüber nachgedacht. Nee. Und passt aber, glaube ich, zur Energie, die dieser Film hat, und auch die Charaktere natürlich auch mit sich bringen. Ja,
du hast das ja auch rausgesucht, dass irgendwie der Tangerine, also Mandarine, heißt wegen dem Sonnenuntergang in Los Angeles.
Genau, weil die Farbe vom Sonnenuntergang in L.A. So, diese Farbe hat, und das ist auch die Farbe, die eigentlich durchgehend im Film immer wieder auftaucht. Also so ein orangene Farbe.
Ja. Der Film ist ja so super lustig auch zwischendurch, weil auch das Pacing so gut funktioniert, dass du erstmal diese beiden Ebenen hast, also mit Cindy und Alexandra, die da beide ihren Weg gehen, sich da dann noch trennen auch zwischendurch so im Film, und dann halt noch den Taxifahrer hast. Und immer wenn so eine Szene ausgespielt wurde, und die werden ja auch wirklich ausgespielt, jemand kommt in den Raum rein, die Leute reden miteinander und dann gehen sie wieder aus dem Raum raus, und dann kommt halt immer diese abgefahrene Trap-Musik, vielleicht jetzt mal kurz auf dem Handy ein schlechtes
Anbieten. Ja, vielleicht finde ich sie ganz schnell, geil, aber das dauert einen Moment. Das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß, ja. Ja, ich kann das auch kurz anlassen, wir reden einfach weiter.
Aber manchmal wird es ja auch gebrochen, dadurch, dass dann auch so klassische Musik kommt oder so. Also wird sich ja schon unterschiedlichen Sachen bedient. Ich wäre halt gerne so gut, dass ich ein klassisches Lied im Film höre und direkt den Komponisten wüsste.
Den guckt doch eh keiner. Sag einfach, es war Mozart. Mann.
Ja, das hat auf einmal Mozart eingespielt. Ja,
das habe ich auch gemerkt.
Gleich gehört.
Habt ihr denn irgendwelche Kritikpunkte noch an Tangerine? Was mein Punkt wäre, vielleicht gegen Ende wird versucht, diese ganzen Charaktere alle zusammenzubringen in einem Setting. Und das wird schon ein bisschen lange, ein bisschen klamaukig ausgereizt, dass man irgendwann, finde ich, dass, ich weiß nicht, ob es denen so klar war auch, dass es dann nicht mehr so real wirkt wie der Rest des Films. Ich glaube schon, vielleicht um dann diese Aussagen zu treffen, also wenn man halt dann versucht, wirklich mehr moralische Aussagen zu treffen, dass man es dann ein bisschen verabändert. Ich fand aber ja, diese Szene da in diesem Donutladen irgendwie, die hätte man ein bisschen kürzer machen können, hätte man schneller rausgehen können.
Ja, das finde ich halt auch, weil man da wurde es dann fast ein bisschen zu comedyhaft so, und das hat der Film nicht gebraucht, denn auch wenn er kurz, also auch witzig war mit, und er war, aber hat man sich nie lustig gemacht über was, und da ging das so ein bisschen in die Richtung, fand ich schon, ne? Aber ja, bitte. Genau.
Ich fand die Klimax des Films so, wie sie war, fand ich sie stimmig und gut, aber eben mal wirklich zu lang ausgespielt. Zu lang drauf rumgetreten, zu lang drauf rumgeritten. Das, da hätte man 10 Minuten sich nochmal sparen können. Der Film ging sogar auch nur 88, hatte eine super Länge an für sich, finde ich. Aber ja, das wäre auch mein einziger Kritikpunkt.
Ich glaube, länger hält die iPhone-Batterie, glaube ich.
Genau, von mir gibt es 9 von 10 Punkten für Tangerine. Ich weiß ich nicht, vielleicht warst du doch auf eine Art zu distanziert für 10. Das muss ja dann irgendwie, weiß ich, das absolute Beste sein, was ich hier gesehen habe mit. Aber ich finde, es ist wirklich mehr als ein Achtungserfolg, weil er so scheiße lustig ist, der Film. Das muss ich wirklich sagen, das ist nicht so leicht, einen Film authentisch und witzig zu machen. Das geht fast gar nicht. Und ich finde, der war so wenig auf Gag gescriptet. Die Leute wussten einfach, was witzig ist. Also die wussten, es ist witzig. Und dann hat die eine Prostituierte die andere Prostituierte verprügelt. Ich wusste nicht, dass das ein Sweet Spot für mich ist, den ich lustig finde. Wenn eine Transgender-Prostituierte so einer Crack-Prostituierte aufs Maul haut und das halt zu so Trap-Musik ausgespielt wird. Ich konnte mich da herrlich amüsieren. Und trotzdem geht auch diese Beziehung dann noch weiter danach. Ja, also genau. Das ist irgendwie, ich finde es echt schön, ich finde es verdammt lustig, authentisch abgebildet, wie die Leute reden, und gibt eine ganz, ganz große Empfehlung. Und das ist nicht irgendein politischer Arthouse-Kack, der nicht weiß, wie man unterhält, sondern super unterhalten wird.
Genau, er ist eben lustig, wie du sagst, ohne halt auf Joke-Setups irgendwie so typische zurückgreifen zu müssen. Und er ist eben auch eher so tiefgründig, ohne halt dabei den Zeigefinger zu heben. Und diese Mischung macht für mich auch zu einem herrlichen Film. Ich erfahre mir auch eine Riesenempfehlung eigentlich für alle. Und ich gebe auch 9 von 10 Punkten.
Ja, da schließe ich mich mit den Punkten der Punktzahl auf jeden Fall an. Und 9 von 10 Punkte, alles für mich, alles gesagt, das Wichtige.
Ja, 9 von 10 mache ich auch mit.
Oha. Wie bei Mad Max, ne?
Wie bei Mad Max.
Ja, sag's mal geil, mehr Autos, ne?
Männer in der Wüste.
Mehr Autos und kein Sex.
So wie ich's mag. Nee, aber was du auch schon meinst, von wegen, dass der Humor, das halt echt super witzig war. Gerade auch die angesprochene Szene, das ist super witzig, aber das Ding ist halt, das, was ich so bei Filmen wie The Hangover, da könnte das auch passieren, dass eine Transgender-Prostituierte einer Crack-Prostituierten aufs Maul haut, dann wäre das aber der Witz. Und da ist es halt einfach nur die logische Story, die gerade passiert, und es ist halt trotzdem witzig. Also das ist ja nicht da drin als Witz, sondern es ist drin als Story-Element, und das ist halt witzig. Oder manche Leute finden es auch gar nicht witzig.
Ja, manche finden es auch verachten, haben wir auch schon im Internet Diskussionen gehört, aber ja, würde ich, es ist der Film auf keinen Fall.
Ist ein Hammerfilm.
Ja, finde ich auch, hat eigentlich echt die Thematik da ist total gut verpackt. Also hätte ich nicht gedacht, dass man es so gut macht. Weiß nicht, ob diese iPhone-Nummer sieht ein bisschen aus wie, ich habe das gelesen, als hätten die Nebencharaktere von Crank einen eigenen Film bekommen. Da hat man dann beim Gucken gesagt, das hätte so ein bisschen daran erinnert. Genau, das war das Segment dazu. Was ist denn hier? Ihr habt jetzt schon, ich habe überhaupt gar nichts gemacht.
Wir haben ein Update
gesammelt.
Also wir haben hier jetzt die Zwiebeln in Butter angebraten. Mm. Natürlich sofort gesalzen, das wissen die wenigsten Zwiebeln, immer gleich salzen.
Manchmal ein bisschen Zucker ankaramellisieren lassen, sage ich mal.
Ja, nee, das bin ich kein Fan von. Dann natürlich Pfeffer ran. Dann haben wir da den Spinat drüber gekippt. Habe ich hier den Teig schon mal in die Form, den habe ich vorhin noch fertig gebacken. Hier in die Form rein. So, und jetzt mischen wir das hier alles gleich zusammen. Natürlich die Zwiebeln mit dem Spinat, der Schinken, der Feta, die Tomaten, kann alles gleich rein. 2 Eier heute nur, eigentlich 3, aber wir leben heute gesund. 2 Eier, was machen wir noch rein? Creme fraiche, bisschen Frischkäse.
Mmh, ja, und Döner.
Und ein Döner.
Ja, danke für das Update, Paul Bocuse.
Wenn die Leute wüssten, dass es so Charade ist und wir uns nachher einfach 4 Karatzer
aufmachen. Ja, das ist der Vorteil am Radio, ne? Wer weiß, was wir hier wirklich essen.
Dann ist doch nur einer mit 4 verstellten Stimmen. Ja, schön. Aber dann ist jetzt nichts mehr zu machen, dann hauen wir es jetzt rein und dann...
Wir heizen jetzt den Ofen quasi vor, beenden glaube ich dieses Segment, weil der Ofen ist ziemlich laut. Wir haben hier so einen alten Ofen, den man noch mit Holzscheiten verprügeln muss. Die müssen wir erst noch hacken, das wird laut. Und dann sehen wir uns beim Essen wieder, denke ich.
Würde ich sagen.
Wir machen uns jetzt alle noch mal ein bisschen frisch.
Wir machen uns ein bisschen frisch.
Dann gibt es ein kleines Amuse-Göll.
Also noch ein Entrefre de Pamplemousse und dann kommen wir vorbei.
Und dann sehen wir uns beim Essen wieder und reden dann über... Das Gift.
Genau, so wollen wir es halten. Dann bis nachher.
Pork chops, my girl tastes like pork chops. My girl tastes like pork chops. When I kiss her, I want what she had for dinner. Pork chops. I bet it was pork chops. I bet it was pork chops. And I got a hunch, I can tell you what she had for lunch. Sizzling, drizzling, drizzling slabs of high-class bacon meats. What? Ain't no fooling when she starts drooling. Tastes like drips, a licking hog lips spilling outside of a bucket of pig feet. Pork chops. My girl tastes like pork chops. My girl tastes like pork chops. When I kiss her, I wonder what she had for dinner.
So, da sind wir wieder zurück. Die Quiche ist aus dem Ofen herausgekommen. Ist ein bisschen dünnflüssig, ne?
Ja, das Problem ist, dass der scheiß Lidl hier nur Rahmspinat verkauft. Ich koche eigentlich lieber mit traditionellem Spinat ohne Rahm.
Ja.
Der ist dann nicht so nass, ne?
Das ist richtig. Das ist natürlich sehr Oh. Liquide, aber ich glaube, oh, aber geschmacklich ganz weit vorne. Da musst du sagen, also geschmacklich. Also das kannst du nicht besser machen, ne? Nee, doch. Und hier auch mit Blätterteig eigentlich am Mürbel. Mhm. Ja. Aber, also.
Da. Das ist eine gute Variation,
finde ich. Finde ich auch. Man muss ja einfach mal trauen in der Küche. Da haben wir mal drauf losgewürzt.
Jetzt rutscht es mir da den Rachen, oder?
trink ein Stück nach.
Okay. Ja, Prost übrigens, ne?
Ja, Prost, ne? Und verstoßt du da mal drauf an mit Rotwein.
Ah, lecker.
Aus den schweren Gläsern. Eine Tasche, ja.
So, dann würde ich sagen, bevor sich Malte den nächsten Bissen genehmigt, doch jetzt mit vollem Mund, machen wir weiter.
Jetzt ist dein Laptop aus, stopp.
So, Malte, dein Laptop ist gerade abgeraucht.
Ja.
Oh, ich hole mir jetzt nochmal schön Quiche, während du erzählst, worum es in The Gift geht.
Welcome home, smiley face Gordo.
How do you think he got our address? That's an expensive bottle of wine. We should thank him.
I believe that the bad things in life, they can be a gift.
That guy's odd.
He's a little socially awkward, but I can be like that. Gordo, hi.
Hi. After high school, and some people stay exactly the same.
Thank you.
He's delusional and thinks that we're friends.
Thanks for a lovely dinner.
Fish food. You don't find that a little troubling?
I said that I wanted fish.
And all the visits when you're alone. They used to call him Gordo the Weirdo.
I think he's nice and he's been very generous.
Ja, The Gift ist ein Psychothriller und das Regiedebüt von Joel Edgerton. Den kennen wir aus Black Mass jetzt letztens. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und spielt eine der drei Hauptrollen. Der Film war ein absoluter Überraschungshit. Also der hat ein Budget von 5 Millionen, hat er mittlerweile knapp 60 Millionen Dollar eingespielt.
Krass.
Hat auch durchgehend super Kritiken bekommen, also zumindest gute, nicht unbedingt sehr gute. Aber worum geht's? Ja, es geht um das erfolgreiche Ehepaar, so Simon und Robin Callan. Die ziehen von Chicago aus zurück in Simons alte Heimat nach Kalifornien. Dort ja erwartet sie ein neues Haus, ihn einen neuen Job und beide hoffentlich bald auch ein gemeinsames Kind. Und diese Familienidylle, die sie sich aufbauen wollen, wird dann aber jäh gestört von Gordon Mosley, genannt Gordo. Es ist ein alter Schulfreund von Simon und der fängt an, die beiden ja, regelrecht zu umwerben. Er macht ihnen Geschenke, er kommt bei ihnen zu Hause vorbei und repariert ihnen den Fernseher und lädt sie auf Dinner-Dates ein. Aber dann irgendwann wird halt klar, irgendwas ist vorgefallen zwischen Gordo und Simon damals in der Schulzeit. Und man weiß halt nicht so genau, was ist das. Und ja, die Vergangenheit legt sich quasi wie ein Schatten über das Leben. so kann man es ausdrücken.
Um eine Floskel zu vermeiden. Ne?
Um eine Floskel zu vermeiden, könnte man das sagen. Aber guten Hunger wünsche ich auf jeden Fall erstmal. Sieht ja wirklich lecker aus, was wir uns heute hier gekocht haben. Aber hat euch denn auch The Gift Appetit auf mehr gemacht?
Wow.
Ich finde es, und ich glaube, so müssen das gute Horrorfilme machen, dass du am Anfang noch nicht ganz weißt, woher genau hier dieser Horror kommt. Also, oder dass es auch eine Alltagssituation sein kann. Ne? Ich fand das ja auch bei The Visit nicht so schlecht, dass diese Großeltern-Thematik auch irgendwie gruselig sein kann. Das ist ein Aspekt des Films. Und auch, da merkt man so ein bisschen, es hat uns vielleicht gut getan, dass wir diesen Horror-Aufholcast gemacht haben, vor drei Casts mit Rosemary's Baby und Halloween. Die ich beide hier wiedererkannt habe und auch bei Rosemary's Baby ging es ja so ein bisschen darum, man weiß nicht genau, was ist hier falsch, die Nachbarn sind ein bisschen komisch, aber es kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass die krasse Satanisten sind zum Beispiel. Mhm. Und hier ist es ja so, dass dieser Typ ist einfach socially awkward, Gordo, der gespielt von Joel Edgerton. Ich finde, der macht es auch echt gut, also er kriegt es ganz gut hin, diese Balance zu halten zwischen creepy sein, aber dann doch einigermaßen sympathisch und das funktioniert ganz gut. Aber wir haben mal gerade ein kurzes Vorgespräch gemacht, irgendwie zeigt der Film schon zu schnell, wohin es wahrscheinlich geht, denn du hast ja auch ja kaum mehr Charaktere, ne? Also du hast eben dieses Ehepaar, du hast ihn, dann hast du noch so ein paar Freunde, die eigentlich keine richtigen, die halt irgendwelche Schauspieler sind, die deren Freunde spielen, die einfach dann auch mal mit beim Dinner sitzen und fragen sich halt, was los ist. Und ich finde, das ist halt was, man wartet schon sehr auf den Twist eigentlich am Ende.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist schwierig, was denn? Schwierig mit noch was zu essen im Mund.
Ja.
Aber also weil der Film eigentlich angenehm fresh aus den Startlöchern irgendwie kommt und es geht halt direkt los, die kommen da an, das neue Haus ist ja auch immer so ein bisschen creepy, neue Wohnung, alles anders so, dann kommt halt sofort eigentlich dieser Gordo-Tritt auf den Plan, ist auch gleich sofort so creepy und dann passiert aber irgendwie lange nichts, so, außer der macht halt verschiedene Geschenke und lädt immer wieder ein, aber es wiederholt sich eigentlich so und gerade im Mittelteil hat man dann halt ganz viel so irgendwie einfach so Business-Meetings von ihm und sie ist halt irgendwie beim Dinner irgendwo sonst wo und das ist halt irgendwie, passiert da nicht so richtig und man hat dann auch gerade, wenn man das Ende dann kennt, auch nicht so richtig das Gefühl, als ob das irgendwie hilfreich für die Story gewesen wäre oder so, dass da jetzt nochmal ein Business-Meeting, weil wir wissen schon, er arbeitet da und will da hoch so, aber
irgendwie zieht sich das halt einfach. Ja.
Also mein Problem ist halt auch, dass, genau, was Christian auch angesprochen hat, man weiß ziemlich früh, worum es hier geht. Also irgendwas ist mit ihm, man fragt sich so, ist jetzt, stimmt mit ihm was nicht oder ist es, soll es nur Einbildung sein? Mhm. Das Problem ist ja eben, da sich aber jegliche Interaktion der Protagonist nur auf Gordo beschränkt, gibt es auch nichts, was einen aus dieser abwartenden Haltung rausholen würde, sondern es ist wirklich nur alles, geht immer nur darum, ist er jetzt komisch? Kann man ihm vertrauen oder kann man nicht so? Und das ist eben, das langweilt mich eigentlich so ein bisschen. Es geht auch mit Freunden, wenn die sich mit Freunden treffen, es geht immer nur darum, irgendwie ist der komisch und so weiter. Und das ist für mich ein großes Problem eigentlich. Bei dem ansonsten eigentlich super souveränen und guten Film. So.
Ja, aber das ist mir beim Film gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, es wird sich, glaube ich, nicht ein einziges Mal im ganzen Film nicht über Gordon unterhalten.
Und ja, ihr sprecht da auf jeden Fall gute Sachen an. Der Film ist einfach so Hausmannskost. Es ist einfach so ein Genre-Eintrag. Es ist ein Thriller. Ja. Du hast halt die Charaktere, die du brauchst, die sind da. Aber es ist nichts extra. Es ist nichts, wo du dich irgendwie mal sagen kannst, das hat mich verwundert, das hat mich irgendwie aus dem Rhythmus rausgehoben, das hat mich geschockt, das habe ich nicht erwartet. Es ist ja so ein bisschen wie die Quiche, die wir gerade essen. Hey. Sehr lecker, sehr angenehm und handwerklich sehr gut.
Also sie setzt sich nicht von den anderen Quiches ab, das stimmt schon. Genau. Also das ist bei dem Film auch so, er setzt sich nicht von den anderen Quiches ab.
So, danke. Na, ich weiß es nicht, ich war beim Film, also wir haben natürlich auch richtig viel dumme Witze gemacht, irgendwie, als wir geguckt haben, aber ich war da eigentlich gut unterhalten. Ich dachte mir, okay, was könnte hier noch passieren? Wie in so einem typischen Thriller halt, du bist erstmal gehuckt, weil du natürlich wissen willst, was ist mit Gordo, überlegst dir auch was. Dann ist, was ich bei solchen Filmen manchmal ganz cool finde, ist, wenn man eine Pause macht und alle fragt so, was denkt ihr jetzt, was passiert jetzt noch so? Und man diskutiert erstmal so bevor man den Film hat man eine halbe Stunde, was alles passieren könnte. Manchmal kommt man da relativ nah, manchmal hat man gar keine Ahnung. Mhm. Und bei dem Film hat es so ein bisschen geklappt, aber es ist natürlich klar, was kann es denn sein? Also, die kennen sich von früher, okay, das kommt der schon am Anfang an raus und dann ist halt die Frage, ist entweder Gordo böse oder ist Simon, oder was heißt böse, aber ist halt der da irgendwie Dreck am Stecken hat und in normalen von diesen typischen Twist-Filmen ist es halt beides ein bisschen und dann kommt am Ende noch was. Ich weiß noch, als wir diesen The Loft-Film mal geguckt haben, der rausgekommen ist mit diesen fünf Männern, die sich da so ein Apartment mieten und dann ist da eine tote Frau und dann muss halt rauskommen, wer ist es? Da ist es eigentlich auch so und das ist eigentlich oft so, dass sich halt so ein Film versucht, erstmal zu sagen, okay, wahrscheinlich ist es der und dann merkt man, es könnte auch der sein, da kommen irgendwie alle und dann ist es eine große Verschwörung letzten Endes.
Ja, gut, aber dafür waren halt hier wirklich einfach nicht genug Charaktere, weil es ist relativ klar, dass sie nichts Schlimmes gemacht hat, weil der Film ja eigentlich, also sie ist ja eigentlich die Hauptperson und der Film folgt ihr und dann kann es nur
hätte der eine aber oder auch sein können. Also hätte auch sein können, dass man sich irgendwie das so nochmal dreht, dass sie
vielleicht wäre das ein besserer Film gewesen.
Aber es gibt da schon noch der fällt so zusammen danach. Also danach denkt man drüber nach und jetzt weiß ich noch, und wir haben ihn halt gerade eben ja geguckt. Also ich weiß noch, die sitzen da einmal beim Essen bei ihm und dann sind sie am Anfang da in diesem Geschäftshaus und weiß ich nicht. Also da gibt es so 4 Szenen, die ich jetzt vielleicht nicht im Kopf habe, wo ich wusste, okay, das waren irgendwie die wichtigen Punkte des Films. Und sonst viel Leere eigentlich, lässt wenig zurück, muss man sagen. Aber man kann trotzdem ein bisschen darüber diskutieren.
Ja, aber die wenigen Hauptcharaktere, die wir haben, die sind aber rund, finde ich. Also das sind keine One-Note-Charaktere, die werden auch schlüssig aufgebaut. Und das kommt auch immer mehr raus, wie das halt natürlich in jedem guten, aber auch wirklich in jedem anderen Thriller so eine Tatsache ist. Es kommt dann immer mehr ans Tageslicht und der hat nochmal eine dunkle Vergangenheit und sie hatten damals auch dieses und das Problem und so ist es in diesem Film auch, aber ich fand es immer nachvollziehbar eigentlich und ich fand's, ich glaube, dass ihr mir da in Teilen, glaube ich, widersprecht, aber für mich haben sich die Charaktere immer so verhalten, wie ich glaube, dass sie sich wirklich verhalten hätten, wenn das, sage ich mal, im echten Leben gewesen wäre und das ist für mich ein großes Plus, weil Filme es gerne mal machen, dass Leute einfach den unlogischsten Shit abziehen, damit es interessanter wird und spannender wird.
Da ist halt die Frage so ein bisschen, ob nicht die Charaktere dann so sind, wie sie sich verhalten haben. Also ich habe der Frau eigentlich nicht abgekauft, dass sie nicht nach 2 Geschenken denkt, ja, lass mal hier nie wieder was mit diesem Typ zu tun haben, wenn er kommt, sondern ihn halt reinlassen und sagt, nee, der ist doch ganz cool. Aber man kann halt sagen, weil sie es macht, ist sie eben so eine Art Mensch,
die so reagiert.
Also man weiß natürlich nicht immer so, wie viel Character-Building ist da wirklich da am Anfang, bevor das losgeht. Ich fand eigentlich ganz gut, wie sich Simon, also ihr Ehemann, da so entwickelt hat. Das habe ich dem schon abgekauft. Dass als dann immer mehr rauskommt über seine Vergangenheit, er dann so austickt und dann aber auch sich wieder überlegt, wie er damit umgeht mit diesen Dingen, die da ans Licht treten. Das fand ich schon in Ordnung. Weiß aber nicht, ob das jetzt so authentisch war. Ich dachte, es ist halt ein bisschen gezwungen, finde ich vielleicht. Also, dass sie dann doch so viel Zeit noch mit dem Gordo verbringen. Aber ich weiß nicht, ob ich da alleine mitstehe.
Mhm. Naja, ich stimme da Malte auf jeden Fall zu. Der Film ist ja auch, und das kann man jetzt vielleicht nicht so durch, ist ja wahnsinnig solide und ich finde auch jetzt nicht unbedingt super durchschnittlich. Ich denke, der ist in seinem Genre vielleicht, sag ich mal, schon ein bisschen mehr über der Hälfte, sag ich mal. Ne? Und das kann man ihm auch zugute halten. Ich denke, das ist schon ein sehr, sehr solider Film. Aber klar, ich meine, du hast auf jeden Fall, finde ich, schon ein solides Character-Building. Was passiert, ist nachvollziehbar. Trotzdem hilft dir das nicht, finde ich, wenn du, wenn, ja, wenn aber, wie soll ich sagen, das klingt jetzt immer so platt, aber nicht viel passiert. So, wenn er gleich abgesteckt ist, was noch passieren soll, dann ist ja auch das Einzige, was du machen kannst, ist, noch ein bisschen Charakter zu bilden. Aber das war es dann halt auch. Und das reicht dann aber eben nicht, damit ich sage, das war für mich jetzt irgendwie ein tolles Filmerlebnis oder das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weil es fehlt eben ein ganz wichtiger Punkt auch.
Ich finde ganz geil, aber dass der Film, und deswegen ist es vielleicht auch so solide oder so erfrischend, sich sein Setting aber auch wirklich gönnt einfach. Also das war's auch. Da wird auch nicht jetzt noch versucht, nochmal 20 Leute einzuführen und mal 20 andere Sachen aus der Vergangenheit auszugraben, sondern der Film ist immerhin selbstbewusst genug zu sagen, ey, das ist eine ganz schön creepige Situation eigentlich, wenn da ein Typ ist, der dir Geschenke macht und eigentlich ist der ganz nett, aber irgendwas stimmt nicht. Also das finde ich immerhin, funktioniert schon in der ersten halben Stunde des Films, dieses mulmige Setting aufzubauen. Da war ich eigentlich drin, da wollte ich eigentlich mehr wissen. Und dann was am Ende rauskommt, ja gut, das ist halt so eine Mixed Bag.
Ja. Also der Film ist schon sehr konstruiert, aber zu einem gewissen Grad ist es, muss er das aber auch sein, denke ich, damit das Ende auch irgendwie dann einen Payoff hat, wo du dich hinterstellen kannst. Das kann ja nicht alles irgendwie zufällige Vorkommnisse sein. Aber er ist so ein bisschen in seiner finalen Aussage und auch in seinem finalen Twist, würde ich sagen, einfach ein bisschen zwiegespalten zwischen halt seinem, ja, dass er diesen Gordo aufbaut eigentlich als, weiß ich jetzt nicht, die Wurzel des Bösen. Und dann ist er es vielleicht aber gar nicht oder auch doch oder nur so halb. Und es ist halt also so ein bisschen verwirrend und man denkt sich, hätte man das vielleicht nicht noch ein bisschen irgendwie tighter ausschreiben können, das Ende oder so. Mhm. Ein bisschen besser. Naja, aber ich muss sagen, Joe Edgerton hat mir sehr gut gefallen. Und auch Jason Bateman kennt man ja eigentlich nur aus Comedy.
Ja, stimmt.
Also Arrested Development, Horrible Bosses natürlich. Ich weiß nicht, wo er noch so mitgemacht
hat. Stimmt, ja.
Aber der so diesen Highschool-Bully oder diesen etwas... ja, straighteren Typen einfach, finde ich, hat er super verkörpert.
Schauspielerisch fand ich eigentlich sowieso alle drei wirklich richtig gut. Mhm. Das hat, daran hat es nicht gefehlt. Was mir auch gerade bei Gordo noch gefehlt hat, ist das, gerade wenn er ganz am Anfang ist ja mal bei denen halt zum Abendessen und die unterhalten sich, aber selbst da ist er total creepy und das wäre aber eigentlich total schön gewesen, wenn er da auch, also zwar auch seine creepigen Seiten so hätte, aber trotzdem halt auch noch irgendwie als Mensch so gezeigt wird. Aber der wird halt, ist halt immer nur der creepy Dude. So.
Ja.
Und der erzählt nicht mal eine Geschichte, wo du dir denkst, okay, das ist einfach eine normale Geschichte.
So, der sagt ja auch super offensichtlich nicht, also er weicht den Fragen so offensichtlich aus, die ihm gestellt werden, dass es fast nur für das Publikum ist, damit sich das Publikum denkt, ja, aber was macht er denn jetzt, was arbeitet er denn jetzt? Also das sind so Sachen, es wird halt vielleicht so ein bisschen überreizt, aber ja, ich zum Ende noch wollte ich sagen, ich hatte schon mal, ich habe immer noch vergessen, wie der Film heißt leider, aber vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist ein spanischer Film, gesehen, der genau das gleiche Ende hat.
Ja.
Also noch ein bisschen stärker das zeichnet, als es jetzt hier ist. Und deswegen hat mich das auch da nicht so geschockt, natürlich. Und wir fanden, glaube ich, wir drei hatten den ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Horst, Max und ich, du hattest ihn schon mal vorher geguckt, dass wir relativ schnell dann am Ende wussten, okay, wir wissen jetzt, was der Twist ist. Ihr müsst uns jetzt nicht noch 15 Minuten lang erzählen.
Ja.
Aber das kann natürlich auch irgendwie zufällig sein, dass wir darauf gekommen sind.
Weil wir sind halt super smart.
Das ist halt oder so. Weil wir halt super intelligent sind.
Ja. Und nicht halt mit vollem Mund, aber ist geil.
Das ist immer besonders schön für den Hörer. Ja, dann würde ich sagen, was gebe ich denn für mich? Ich habe jetzt gleich drüber nachgedacht. 6 von 10 kann man sich angucken. Da wird man schon wie durch so einen Triller halt durchgejagt. Triller? Trillerpfeife durchgejagt.
Ja.
Nee, aber deswegen, Thriller lohnt sich schon noch so Twist-Dinger, weil du halt weißt, okay, hier passiert noch irgendwas, du bist irgendwie drin und willst wissen, was los ist, wie es aufgelöst wird, aber der zerfällt dann auch so ein bisschen wie diese Quiche.
Es ist halt, für einen Thriller war es mir zu sehr auf Thriller gemacht. Also ich mag das sehr gerne, wenn man eigentlich da drin sitzt und sich denkt, ja, die Story ist eh schon cool genug und dann kommt ein Thriller. Das hatte ich...
Meinst du Twist?
Ja. Nee, ich meine, wenn da dann im Film noch ein Film. Zwirbler. Schwurbel, Zwirbler. Nee, genau. Und dann kommt ein Twist. Und hier war es halt wirklich so, die Story brauchte einen Twist, weil sonst wäre es halt wirklich zu langweilig gewesen. Und die Story insgesamt funktioniert dann trotzdem, aber es ist halt einfach schade irgendwie, weil man das Gefühl hatte, irgendwie die erste halbe Stunde mindestens sitzt man da eigentlich nur da und wartet. Und das ist, dafür ist mir die Zeit zu schade, ich warte sonst nie. Von mir gibt es 5,5 von 10.
Hast du hier gelbe Paprika drin oder war das gerade so eine Strähne? Das ist
eine gelbe Tomate. Ich habe zweifarbige Tomaten verwendet,
die Reifen,
weil ich kein Rassist bin.
Ja, das ist in Ordnung. Ja, gelbe Tomaten finde ich nicht so gut. Aber ja, keine Ahnung, Film, wenn ich was zu dem Film sagen soll jetzt, weiß ich nicht.
1-0. Alles Gute zum Geburtstag.
Alter, bitte! Ja. Dr.
Eckert jetzt gerade Geburtstag.
Ja. Auf Band.
Das ist schön. Das höre ich mir nächstes Jahr auch nochmal an.
Ecki Wieselberg, wir haben noch Geschenke.
Oh ja, aber das ist ja jetzt nicht jetzt. Das machen wir morgen.
Was ist denn auf den Bekehrungstisch?
Könnte man natürlich noch machen. Echt? Sollen wir das erst morgen machen?
Weiß ich nicht, Malte hat das irgendwann mal gesagt.
Ist es vollkommen egal.
Und ja, jetzt nicht hier live, komm. Das ist,
ja gut, also ich gebe nur 6,5 Punkte. Also wirklich verdient. Empfehlung für Thriller-Fans. Ja, an sich ist wirklich super solide Nummer. Ich gebe mal 6,5, weil ich könnte dem auch weniger geben, aber das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu subjektiv und auch irgendwie kacke, weil das hat der Film auch nicht verdient, weil der eigentlich wirklich sau, ja, handfest ist und filmisch einfach gut gemacht, gut Handwerk verstanden, eigentlich krass gutes Filmdebüt, auch von Joel Edgerton, sah hammer gut aus, ja. Und ja, also cool eigentlich.
Ja, also da bin ich auf deiner Seite, ich gebe auch 6,5. Ich denke, dass er mehr ist als durchschnittlich. Und ja. Ich denke auch, dass Joel Edgerton auf jeden Fall bewiesen hat, dass er einiges drauf hat, auch hinter der Kamera jetzt von seinem Debüt. Und auch schon eigentlich ziemlich viel aus seinen Schauspielern rausholt, finde ich. Also weil die ja dann sonst auch nicht so für diese Art Rollen bekannt sind. Und ich konnte mich da auf das Setting und die Atmosphäre einlassen. Ich habe das Ende jetzt nicht sofort erraten, obwohl natürlich klar ist, dass da ein Twist kommen wird. Logisch, da stimme ich euch zu. Dadurch ist es ein bisschen langatmig. Aber ja, also es ist auf jeden Fall für mich ich würde den auch empfehlen mit 6,5 Punkten.
Cool. Ja, sehr gut. The Gift ist ab nächster Woche erst im Kino, ne? Nicht wahr? Ab dem 26. nächsten Donnerstag im Kino. Wenn ihr eine Meinung habt, schaut ein bisschen mehr an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe Pocahontas gestern gesehen. Wir haben so einen Thanksgiving-Tag gemacht, obwohl gar nicht Thanksgiving ist. Also es ist ja verkehrte Welt.
Weltverrückt. Ne?
Am 27. oder?
Bizarro-Welt. Ja, ich glaube in einer Woche, ja. Nee, schöne Lieder, langweiliger Mittelteil. Wieso? Auch bei Pocahontas muss man wieder sagen. Es fehlt diese Reise ins Unbekannte. Also nicht kommen da Leute an.
Aber die weißt du, nur für die eine unbekannte Reise, ne? Für
aber eigentlich ist man die ganze Zeit am gleichen Ort und ja, das ist ein bisschen nicht so spannend wie andere Disney-Filme, würde ich sagen. Und dann habe ich im Radio gesprochen über 3 Videospiele jetzt letzte Woche bei Detector FM. Vielleicht wird das so eine regelmäßige Sendung, das wäre ganz cool, kann man sich jetzt anhören. Auf deren Seite und das literarische Quartett nochmal geguckt. Ich glaube, Malte, du hast ja nochmal geschaut.
Ich hatte keine Zeit.
Genau, wir haben da ja nochmal, wir haben da schon mal die erste Ausgabe besprochen und die zweite fand ich auch in Ordnung. Wie heißt der? Maxim Biller.
Ja.
Der ist halt immer noch super herrlich, wie er assi-mäßig den Leuten über den Mund fährt. Ja. Und ich finde es auch cool, sich eine Stunde lang anzugucken, dass Leute über aktuelle Bücher reden. Aber ich habe mir dann noch jetzt ein paar Interviews mit Marcel Reich-Ranitzky angeguckt. Ich glaube, das muss ich mir mal angucken, das alte literarische Quartett.
Ja.
Ich glaube, da lernt man ein bisschen mehr. Ich weiß nicht immer noch, wie doll ich dem Geschmacksurteil dieser Leute im neuen Quartett vertrauen kann.
Nee, es kommt nicht so viel rum, was jetzt inhaltlich einfach das angeht. Aber trotzdem muss ich sagen, was Maxim Biller da raushaut, ich liege auf dem Boden. Das ist einfach die Sprüche, die er da einfach abzieht. So, also warum soll ich das jetzt lesen?
Muss ich
dir
das jetzt erklären? Lesen?
Ja. Und kannst du nicht lesen? Ich lese nur gute Bücher. Für die schlechten habe ich keine Zeit. Also der ist wirklich eine absolute Bombe, dieser Typ. Also die braucht auch diese Serie. Den braucht auch diese Serie.
Mhm. Ja, Highlight bei Malte und mir war ja, ich bin ja gestern in Freiburg angekommen. Klatsch voll. Nee, wir haben uns ein bisschen müde ein bisschen hingesetzt und haben dann abgeslackt und Fargo aufgeholt.
Ja.
Jetzt die letzten 3 Folgen oder was. Da glaube ich 6 draußen. Und muss sagen, hammerkrass. Also wirklich unfassbar hohes Niveau, das diese Serie an den Tag legt. Und Begeisterung. Also True Detective konnte ja gar nicht nachziehen, so qualitativ irgendwie, was die zweite Staffel angeht. Und Fargo legt aber eigentlich noch eine Schippe drauf.
Ja?
Ja.
Ist es echt so gut? Ja. Ich freue mich richtig toll.
Ja. Ja. Also wirklich Hammer.
Ich fand die erste Staffel auch gut, aber ein bisschen vielleicht zu klamaukig, glaube ich, für gegen Ende. Und bin da mal echt gespannt. Das sieht auch wirklich an, oder was?
Ja, also die zweite Staffel ist auch auf jeden Fall düsterer, hat einfach eine viel bessere Story, finde ich, weil sie einfach mehr, sie geht weg vom Persönlichen, mehr zum so organisierten Crime, dass das so eine Art Krieg ausbricht. Aber du hast halt trotzdem noch deine Minnesota-Leute, die halt in einem bekannten Akzent reden und irgendwie lustige Sachen machen. Aber das krass an der Serie nach 6 Folgen ist, es gibt keinen langweiligen Charakter mehr.
Ja.
Echt? Egal welche Szene jetzt anfängt, normalerweise ist es immer so, ach, jetzt ist der wieder da, jetzt will ich erstmal nicht mehr. Aber jeder Charakter ist einfach so geil ausgebildet und so gut gecastet. Das ist sehr helle.
Das haben wir auch nochmal drüber unterhalten, ne? Der Cast Hammer, es ist unfassbar gut einfach. Ja, ja, genau.
Ja, geil. Dann würde ich sagen, gucken wir das mal fertig und dann werden wir nochmal im Podcast wahrscheinlich
drüber. Hat es auf jeden Fall verdient.
Ja, lass zum Staffelfinale einfach nochmal wieder drüber reden.
Genau, das würde ich auch
genau.
Machen.
Cool, yo.
Jo. Alles klar, dann gehen wir morgen schön auf deine Geburtstagsparty, da freue ich mich ja schon drauf.
Ja, ich glaube, ich gehe nicht, aber.
Geil.
Das werde ich mich da auf jeden Fall blicken lassen.
Ja, ich denke auch. Also, falls ihr das am Sonntag jetzt noch hört, also vorgestern, hättet ihr auch zu meiner Party da draußen.
Ja, alles klar, dann hören wir uns im 79. Pancast wieder.
Ich hatte, glaube ich, sogar ein paar Themen aufgeschrieben. Na egal, ich kann mal die aussuchen. Wir reden auch wieder über Themen. Und dann auch bessere Soundqualität und ohne Essen. Aber das war trotzdem mal eine ganz witzige Erfahrung. Und genau.
Dann ja, ihr könnt uns ja auch schreiben, ob euch das gefallen hat. Ein Einblick in unsere... in unsere kulinarische Welt.
Ja. Nee, bitte nicht.
Falls es euch auch geschmeckt hat, schreibt uns.
Nee, war schön.
Ja. Ja, ja,
bis zum nächsten Mal.
Wir können jetzt einfach weitermachen, den nochmal 12-mal abzumoderieren. So, ja, und tschüss, ne? Ja. Na, bis dann. Und dann das war's jetzt aber auch wirklich.
Ja. Wenn ihr auch gerne Filmpodcasts hört, empfehlt uns doch einfach weiter.
Oder wenn ihr selber einen macht, dann weiß ich nicht.
Hört aus dem Internet.
Das ist schon ein Penker.
Also dann, bis zum nächsten
Mal. Ja, also. Ja. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ah, Leute.
From California.